Geheimdienst-Insider bestätigt, Verfassungsschutz blickt einseitig nach rechts. Ermittlungen gegen Kickl für FPÖ-Angriff des tiefen Staats. Und Datenanalyst Professor Beck, Schweizer Geburten auf tiefstem Stand seit Bestehen der Statistik. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Ein Mitarbeiter des deutschen Bundesverfassungsschutzes hat nun den Vorwurf bestätigt, dass es behördenintern die klare Vorgabe gebe, das Hauptaugenmerk vor allem auf rechts zu legen. Diesem Ziel werde alles andere untergeordnet. Im Visier des Inlandsgeheimdienstes würden vor allem die AfD, sogenannte Delegitimierer und Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner stehen, zitiert die Bild-Zeitung den namentlich nicht genannten Insider. Tatsächliche Bedrohungen würden dagegen selten bis kaum verfolgt. Und dies, obwohl die Islamisierung, der Ruf nach dem globalen Dschihad und nach einem Kalifat, auch in Deutschland, immer lauter und der Nährboden für Salafisten und Extremisten ständig größer werde. Wörtlich sagte der Insider, wir sollen Leute beobachten, die schlechte Witze über grünen Politiker machen. Und für Islamisten fehlen dann die Mitarbeiter und die Zeit. Die Aussagen des Geheimdienst-Insiders bestätigen eine einseitige politische Schlagseite des Verfassungsschutzes, die von systemkritischen Medien und Oppositionspolitikern seit langem vermutet wird. Wiederholt wurde die von Thomas Haldenwang geleitete Behörde als Regierungsschutz kritisiert. Die FPÖ vermutet in den neuen Ermittlungen der Wiener Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue gegen Herbert Kickl und andere führende Parteimitglieder einen Angriff des tiefen Staats. Nach einem Parteisprecher sei die Oberstaatsanwaltschaft Wien schwarz unterwandert. Man sei sich sicher, dass das Verfahren eingestellt werde. Da die ÖVP auf politischem Wege nicht gegen die Freiheitlichen ankomme, versuche man diese in den Dreck zu ziehen. Die Justiz wirft Kickl vor, zu Zeiten der schwarz-blauen Koalition mit der Schaltung von Inseraten für eine wohlwollende Medienberichterstattung gesorgt zu haben und beruft sich dabei auf interne Chatverläufe. Der Parteiobmann hat an den fraglichen Chats allerdings nie aktiv teilgenommen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte zunächst angekündigt, keine Ermittlungen einzuleiten. Erst auf Weisung der Oberstaatsanwaltschaft wurde das Verfahren aufgenommen. Die FPÖ liegt in den Umfragen derzeit mit 30% deutlich vor der SPÖ, mit 23% und der ÖVP mit 19%. Im laufenden US-Präsidentschaftswahlkampf sprach der Kandidat der Republikaner Donald Trump auch über seine Covid-Politik als Präsident im Jahre 2020. Dabei verteidigte er seine Empfehlung für die mRNA-Impfung. Ein Teil seiner Anhänger steht dem allerdings kritisch gegenüber. Was bezweckt Trump mit seinen Pro-Impf-Aussagen? Unsere USA-Korrespondentin Vicky Richter hat sich darüber Gedanken gemacht.
Dieses Jahr 2024 übertreibt er es etwas für die Base seiner Wählerschaft. Denn nicht nur, dass Trump immer noch Operation Warp Speed, die Verbreitung der Covid-Impfung, der Pfizer-Impfung, als eines seiner erfolgreichsten Dinge in seiner Administration befürwortet und Werbung dafür betreibt. Nein, nun basht er auch in einem Truth Social Post Robert F. Kennedy Jr. mit seiner Anti-Impfungsstrategie und mit seiner ganzen Präsidentschaftskandidatur. Warum tut er denn das? Naja, man könnte jetzt ein bisschen in seiner Vergangenheit suchen und die 1 Million Dollar, die er von Pfizer 2017 für die Forschung an Autismus bei einer Gala-Veranstaltung bekommen hat, darüber sprechen. Wenn man natürlich jetzt Devil's Advocate spielt, kann man sagen, okay, Impfungen haben nachweislich eine Beziehung zum Ausbruch von Autismus bei Kindern. 2018 hat Trump die Kosten für die Medikamente von Diabetes in den USA stark gesenkt. War ein großer Schritt für eine faire Behandlung von Health-Problemen in den USA, aber natürlich für Pfizer und alle Versicherungscompanies und Obamacare ein herber Rückschritt. Gut, dass wir dann 2020 und die Covid-Pandemie hatten, dass wir dann natürlich Trump sehen konnten, wie er heroisch die Operation Warp Speed in Gang gebracht hat und sich damit rühmt, mit dem Verteidigungsministerium der USA eine schnelle Verbreitung des experimentellen Impfstoffs, der mRNA-Impfung von Pfizer, verbreiten zu können. Nicht nur, dass Trump Pfizer in seiner Operation Warp Speed priorisiert hat, den Vertrieb der Pfizer-Impfung, nein, auch seine aktuelle Kampagnenchefin Susan Willis hat Verbindungen zu Pfizer. Diese Verbindung hat ein Anwalt, Tom Renz, herausgefunden. Wir haben ein Interview mit ihm geführt über Turbocancers und wie die mRNA-Impfung und Warp Speed eine große Rolle darin spielen. Denn wenn wir keinen Warp Speed hätten oder keinen Warp Speed gehabt hätten, wäre die mRNA-Impfung vielleicht immer noch in der Testphase. Es gäbe keine Mandate, keine verpflichtende Impfung im Militär oder in Gesundheitsberufen.
Den Kommentar von Vicky Richter finden Sie in voller Länge auf www.auf1.tv. In Großbritannien wurde die weltweit erste personalisierte mRNA-Injektion gegen Hautkrebs verabreicht. Diese wird basierend auf der genetischen Beschaffenheit des Tumors auf jeden einzelnen Patienten abgestimmt. Die Injektion solle das Immunsystem des Patienten anregen, um den Tumor zu bekämpfen. Das Präparat der Pharma-Riesen Moderna und Merck soll nun an 1100 Personen getestet werden. Zudem soll untersucht werden, ob die Injektion auch gegen Lungen-, Blasen- und Nierenkrebs eingesetzt werden kann. Wie berichtet, hat eine japanische Studie kürzlich festgestellt, dass die Krebssterblichkeit nach Beginn der Covid-Impfkampagne und noch einmal nach Einführung der sogenannten Booster massiv angestiegen war. Von einem Geburteneinbruch historischen Ausmaßes in der Schweiz hatte Datenanalyst Professor Konstantin Beck bereits im Vorjahr im Interview mit Elsa Mittmannsgruber berichtet. Er brachte die fehlenden Geburten mit der Einführung der Geninjektionen in Verbindung. Wie die aktuellen Geburtenzahlen aussehen, darüber hat Thomas Eginski mit dem Professor der Uni Luzern gesprochen.
Vor allem bei den Geburten bin ich eigentlich enttäuscht. Ich dachte, dass das so eine Delle gibt und mit zunehmendem Abstand zur Impfung das besser wird. Bei uns ist es ja auch so, dass nicht so intensiv geboostert wurde. Also in Deutschland wurden viel mehr Impfungen verabreicht, dritte, vierte, fünfte als in der Schweiz. Es ist aber so, dass das Jahr 2023 schlimmer ist als das Jahr 2022. Nicht nur das, also sogar das Bundesamt, das nun alles macht, um die Information unter dem Deckel zu halten, musste in der Pressemitteilung schreiben, vor wenigen Wochen, wir sind auf der tiefsten Geburtenrate der Schweizer Geschichte, oder sagen wir seit Bestehen dieser Statistik angekommen. Und der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war da nicht mehr so viel, das haben sie nachher rausgestrichen, waren nur 3%, aber das ist auch ein blöder Vergleich, weil wir schon vorher sehr tief waren. Aber der Rückgang gegenüber dem vernünftigen Vergleich vor der Pandemie ist 12 oder 12,5%, also sehr deutlich.
Das ist doch eine ganze Menge. Und wie sieht es hinsichtlich der Übersterblichkeit in der Schweiz aus? Auch da haben Sie heute Daten vorgelegt.
Genau, also die offiziellen Zahlen sind da extrem verharmlosend. Bei den Jungen gibt es überhaupt keine Übersterblichkeit mehr und die Jungen sind bis 64 noch jung, oder? Also ich bin auch ein Junger. Aber das glaubt nicht einmal nicht die OECD. Also die OECD hat eine Zusammenstellung gemacht von nationalen Statistiken, wie sie das immer macht, und hat das einfach selber berechnet. Die OECD sagt, es waren 2000 übersterbliche Todesfälle. Und das, ich glaube, das ist immer noch eher am unteren Rand, aber mindestens das ist professionell gerechnet. Und das nach 3 Jahren anhaltender Übersterblichkeit. Also wir haben nie diese Erholungsbewegung, die es eigentlich mal geben müsste, die bei normalen Pandemiewellen normal sind. Also gibt es einen Ausschlag nach unten und dann ist das wieder im Gleichgewicht. Da scheinen wir noch nicht angekommen zu sein.
Die ganze Sendung mit Konstantin Beck, Stefan Rittiger und Philipp Kruse finden Sie im Rahmen unseres Schwerpunktes drohende WHO-Diktatur bekämpfen auf www.auf1.tv. Die Ministerien der Bundesregierung haben seit Beginn der Legislaturperiode 30 Millionen Euro für externe Juristen ausgegeben. Dies ergab eine parlamentarische Anfrage der AfD im Bundestag. Allein das vom grünen Vizekanzler Robert Habeck geführte Wirtschaftsministerium ist mit 16,5 Millionen Euro für mehr als die Hälfte der Ausgaben verantwortlich. Die Ampel verwies darauf, dass die Regierung unter Merkel im vergleichbaren Zeitraum ihrer letzten Amtsperiode noch mehr ausgegeben habe. Der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer der AfD, Stefan Brandner, verwies darauf, dass die Bundesregierung in allen Ministerien mehr als 10.000 Juristen beschäftige. Angesichts dessen stelle sich die Frage, wozu dann noch externe juristische Beratung in diesem Umfang eingekauft werden müsse. Nicht nur im juristischen Bereich setzt die Regierung auf Externe. Vergangenes Jahr beschäftigte die Ampel rund 2.600 Berater. Wiederholt kritisierten Medien, dass die Regierung bei den Angaben zu den Gesamtkosten mauern würde. Eine Anfrage der Linkspartei hatte 2022 ergeben, dass die Ampel nur in den ersten 6 Monaten ihrer Amtszeit rund 271 Millionen Euro für Berater ausgab. Bereits als zweites sächsisches Solarunternehmen gab nun die Firma SolarWatt die Einstellung ihrer Produktion bekannt. Betroffen von dieser Entscheidung sind rund 190 Beschäftigte. Mit der Entscheidung wird die 30-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung von Photovoltaikanlagen in Dresden vorerst beendet. Nach Aussage des Unternehmens soll der Stammsitz samt den Kompetenzen aber in der sächsischen Residenzstadt verbleiben, um die Produktion gegebenenfalls wieder aufnehmen zu können. Bereits im März dieses Jahres teilte die Solarfirma Meyer-Burger im sächsischen Freiberg die Einstellung der Produktion mit. Damals waren rund 500 Arbeitnehmer betroffen. Beide Firmen machten die wachsende Konkurrenz aus China und eine mangelnde politische Unterstützung in Deutschland für die Aufgabe ihrer Geschäftstätigkeit verantwortlich. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Das Amtsgericht Dresden hat einen Polizisten freigesprochen. Diesem war die Verwendung eines angeblich gefälschten Maskenattestes der inhaftierten Ärztin Dr. Bianca Witschel vorgeworfen worden. Im Prozess stellte sich heraus, dass Dr. Witschel den Mann ordnungsgemäß untersucht und das Attest aufgrund einer Herpeserkrankung ausgestellt hatte. In ihrem eigenen Verfahren wird Dr. Witschel beschuldigt, Maskenatteste ohne vorherige Untersuchung erteilt zu haben. Im sächsischen Leipzig brachte die CDU Plakate in arabischer Sprache an. Auf diesem wird mehr Sicherheit gefordert. Außer den Worten Leipzig besser machen ist darauf allerdings nichts auf Deutsch zu lesen. Die Freien Sachsen kommentieren die Aktion, Zitat, die CDU gibt sich keinerlei Mühe mehr zu suggerieren, die eigenen Bürger zu vertreten. Ein 14-jähriger Ukrainer wurde am Montag wegen der Vergewaltigung eines 11 Jahre alten Mädchens durch das Landgericht Klagenfurt zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Davon gelten 13 Monate als bedingte Haft. Der Täter hatte sein Opfer fixiert, vergewaltigt und anschließend bedroht, um eine Aussage zu verhindern. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Freiheitliche Politiker haben verhindert, dass im niederösterreichischen Hollerbrunn ein leerstehendes Gebäude in ein Asylheim umfunktioniert wird. Nun soll in die unbewohnte Immobilie das Frauenhaus umziehen. Die Übersiedlung soll noch in diesem Jahr erfolgen. In Schottland hat der Regierungschef Hamza Yousaf seinen Rücktritt angekündigt. Zuvor hatte er die Regierungskoalition mit den Grünen aufgekündigt und damit seine Mehrheit im Parlament verloren. Dem Koalitionsbruch war ein Streit vorausgegangen. Die Grüne Partei hatte Yousaf mangelnde Konsequenz bei der Verfolgung der schottischen Klimaziele vorgeworfen. Sie war mit 2 Sitzen in Yousafs Kabinett beteiligt.
In der Wiener Hofburg fand Montag und Dienstag eine Konferenz zur Regulierung von autonomen Waffensystemen statt. Mehr als 900 Personen aus 142 Ländern nahmen teil. Ziel der Konferenz mit dem Titel Killerroboter am Schlachtfeld war es, den Einsatz von selbstständigen Waffensystemen weltweit verbindlich zu regeln. Dabei sei am wichtigsten, dass die Entscheidung über Leben und Tod bei Menschen und nicht bei Maschinen liege, sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg auf dem Treffen. Heutige Armeen, vor allem aus den großen Nationen, würden bereits sehr viel Geld in die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Waffensystemen investieren, äußerte auch die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Spoljaric-Ecker. Dadurch könnte der Mensch die Kontrolle über die Gewaltanwendung verlieren. Auf derartige Entwicklungen hatte Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet bereits vor 1,5 Jahren in seinem Buch Transhumanismus – Krieg gegen die Menschheit hingewiesen. Reformation 2.0. Unter diesem Motto veranstalteten am letzten Samstag rund 200 Initiativen, darunter Ärzte für Aufklärung, Freie Sachsen und Freies Thüringen, in Magdeburg eine Demonstration. Etwa 1000 Teilnehmer versammelten sich auf dem dortigen Domplatz. Redner und Musiker, die schon seit 4 Jahren auf der Straße sind, werden nicht müde, auf die volksfeindliche Politik der Systemparteien hinzuweisen. Erst war es Corona und nun die akute Gefahr eines dritten Weltkriegs. Auf eins war für sie vor Ort.
Wie schon seit Jahren traf sich der Widerstand auch am letzten Samstag zu einer Großdemonstration in Sachsen-Anhalt. Unter dem Motto Reformation 2.0 riefen rund 200 Initiativen zum Protest gegen die Ampelregierung am Domplatz in Magdeburg.
Warum sind Sie heute hier? Ja, eigentlich nur aus traditionellen Gründen. Ich bin selber YouTuber und ich habe letztes Jahr auch die Gegendemo gefilmt und das Video hat sehr zum Amüsement der Teilnehmer von dieser Veranstaltung hier beigetragen. Und ja, ich wollte eigentlich auch heute die Gegenveranstaltung wieder filmen, aber das da drüben, das ist so erbärmlich, das lohnt sich gar nicht mehr.
Zu den Rednern zählte auch eine Delegation einer französischen Friedensinitiative.
Ich bin der Präsident der Friedensbewegung MPAI7. Das ist eine Bewegung, die in Frankreich gegründet wurde. Heute geht es darum, Frieden unter die Menschen zu bringen und alle, die sich eine friedliche Welt wünschen, dazu zu bewegen, sich uns anzuschließen.
Die Parteien Rassemblement National und La France Insoumise halten sie für vom System unterwanderte Parteien. Aus diesem Grunde beendeten sie anfängliche Kontakte mit diesen.
Wären diese Parteien ein Problem für das System, dann würde man sie nicht überall sehen. Wenn sie gezeigt werden, dann stellen sie kein Problem dar. Wir sind in den französischen Fernsehmedien unsichtbar. Wir müssen nach Deutschland reisen, um Sichtbarkeit zu bekommen. Das liegt daran, dass wir diejenigen, die an der Macht sind, wirklich herausfordern.
Die Aktivistin der ersten Stunde, Colette Bornkamp-Rink, ging in ihrer Rede auf die RKI-Protokolle ein. An eine wirkliche Aufarbeitung nach deren Veröffentlichung glaubt sie derzeit nicht.
Also ich würde sagen, solange die Regierenden an der Macht sind, sowieso nicht. Die bringen sich ja nicht selber zur Schlachtbank. Und ich meine das jetzt im übertragenen Sinne.
Zu Beginn des angemeldeten Umzugs kam es zu kleineren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Einsatzkräfte hatten verfügt, die Trommler wegen der Lautstärke zu verteilen und nicht in einem Block laufen zu lassen. Corona ist zwar vorbei, doch die Schikanen offenbar noch lange nicht.
Das weißrussische Innenministerium teilte gestern auf seiner Internetseite mit, dass ab sofort der Auslandssender Deutsche Welle verboten ist. Dem vorausgegangen war im März 2022 eine Einstufung des Senders als extremistisch. Begründet wurde das damit, dass die Aktivitäten der Deutschen Welle die Souveränität und die öffentliche Sicherheit des Landes gefährden, sowie Beamte diskreditieren und beleidigen würden. Die Deutsche Welle ist der Auslandsfunk der Bundesrepublik mit dem Auftrag, deutsche Sichtweisen zu Themen der Politik, Kultur und Wirtschaft zu verbreiten und gehört damit zu den Trägern der auswärtigen Kulturpolitik. In der Vergangenheit fiel der weißrussische Ableger des Senders besonders durch Kritik an Staatschef Lukaschenko unter Unterstützung pro-westlicher Oppositionsgruppen auf. Bereits im März 2022 hatte die Europäische Union ihrerseits die zwei russischen Sender Russia Today und Sputnik verboten. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.